zum Steilpass, der Podcast. Euer Fußballtalk mit Michael
und Luis.
Servus zusammen. Heute ist das erste Mal Podcast-Tag. Das heißt, heute gibt es nicht nur den FC Bayern, heute gibt es viele Themen und ich habe mir Verstärkung geholt. Ab sofort dabei unser Luis. Hi Luis.
Hi Michael.
Ja, bevor wir die Zuhörer direkt hier auf die Folter spannen, lass uns doch direkt mal mit der zweiten Bundesliga beginnen, die einem ja im Moment an Spannung kaum zu überbieten ist. Auf Platz 1 der FC Schalke 04. Immer wieder Drama, kein Spiel, was man als Anhänger vielleicht genießen kann, weil doch immer wieder Spannung am Ende dazukommt. So auch jetzt am Wochenende. Rote Karte für Dzeko, bereits relativ früh in der zweiten Halbzeit. Was sagst du dazu?
Ja, Michael, man sagt ja so schön, zweite Liga, die beste Liga. Spannung pur wie jedes Jahr. Und Schalke ist da oben mit dran. Schalke, ja, nie eine einfache Saison, aber jetzt wollen sie es wissen. Ich gehe davon aus, dass Schalke im Endeffekt aufsteigen wird. Die werden jetzt die nächsten Wochen es nicht leicht haben ohne Dzeko. Der muss natürlich ersetzt werden. Ich gehe davon aus, dass Silla Dzeko ersetzen wird und sich am Ende der Saison auch mit dem Aufstieg belohnen wird. Und schwere Spiele vor der Brust.
Ja, jetzt am Wochenende gegen Darmstadt und dann nach der Länderspielpause geht es gegen Karlsruhe, an Ostersonntag. Und eventuell beide Spiele ohne Edin Dzeko, gestern gesperrt worden, an seinem 40. Geburtstag. Und Frank Baumann hat mal direkt Einspruch eingelegt und er ist der Auffassung, dass eben keine Aktion von Edin vorliegt, die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet. Was meinst du dazu?
Ja, ich habe die Szene gesehen, wo Edin Dzeko die rote Karte kassiert hat. War natürlich negativ für die Mannschaft, dass er das Spielfeld verlassen muss. Aber so zu sehen, muss man sagen, kann man sich drüber streiten. Ob es eine rote Karte war oder gelb, mir hat da ein bisschen Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gefehlt. Ich hätte es mit der gelben Karte belassen, hätte ihm nochmal klipp und klar gesagt, bei der nächsten Aktion musst du dann vom Feld runter. Und ich hätte ihn draufgelassen, er hat ihn nicht gesehen. Sah natürlich unglücklich aus, ja. Kann man sich drüber streiten.
Ja, ne, seh ich eigentlich genauso. War schon schade, weil natürlich die ganze Dynamik vom Schalker Spiel auf einmal dann dahin war mit nur noch 10 Mann. Und war dann natürlich sehr tragisch, dass dann in der, 98. Minute, der Schiedsrichter hat auch etwas länger als die angezeigten 7 Minuten nachspielen lassen, dann noch das Gegentor gefallen ist, wobei die Flanke hätte man verhindern müssen. Dann weiß ich nicht, ob Karius, er sah auf jeden Fall nicht glücklich aus.
Ja, Karius sah überhaupt nicht glücklich aus. Wenn er rauskommt, muss er den Ball auf jeden Fall haben. Aber man kann es jetzt nicht nur auf den Torwart lenken. Das 2-2.
Nee, der Verteidiger hätte ja auch, zwischen Tor und Gegenspieler stehen müssen, beziehungsweise zwischen Ball und Gegenspieler. Und so stand er natürlich machtlos hinter dem Mann und konnte den Kopfball überhaupt nicht verhindern. Ne?
Ja, so sieht's aus. Man hätte den Ball auch einfach vorher klären müssen, langer Ball nach vorne. Dann hätte Hannover, glaube ich, nicht nochmal einen Angriff bekommen.
Ja.
Die Schalker Spieler waren nicht zu sicher, die Konzentration ließ auf jeden Fall nach. Wie sagt man so schön, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift.
Und so war es dann auch, 2-2 ist es ausgegangen. Ja, damit hat Schalke 3 Punkte Vorsprung auf Elversberg. Und damit kommen wir natürlich dann auch direkt zu unserem nächsten Verein, wo wir drüber sprechen wollen. Der SV Elversberg, quasi das Wunder. Und jetzt in der Rückrunde auch noch ohne Top-Torjäger, denn im Winter hat ja Younes Ebnutalip quasi den Verein Richtung Frankfurt verlassen und bis dahin mit 12 Saisontoren absoluter Top-Stürmer, ich glaube sogar der ganzen Liga. Und trotzdem bleiben sie hartnäckig obendran, haben jetzt von den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, Zuletzt jetzt eine Niederlage. Und ja, wie siehst du Elversberg?
Ja, Elversberg, Überraschung wie letztes Jahr. Letztes Jahr auch lange sehr oben mitgemischt. Die letzten paar Spiele haben sie dann nicht so gepunktet, wie sie es haben wollen. Und haben dann kurz vor der Saison den dritten Platz verloren. Hätte man nicht erwartet, dass Elversberg diese Saison wieder da oben mitspielt. Gute Ausbildung, gute Transfers mit wenig Etat.
Und einen neuen Trainer mit Vincent Wagner.
Neuen Trainer, der ist sofort eingeschlagen. Ja, ich gehe davon aus, Elversberg wird auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen, aber am Ende reicht es wieder nicht für den Aufstieg.
Ja, das glaube ich auch. Nächstes Spiel von Elversberg ist am Samstag gegen Bielefeld, 13 Uhr. Kommen wir zu Paderborn. Paderborn direkt punktgleich auf Platz 4. Aktuell stehen sie mit 30 Gegentoren ungefähr genauso da wie Elversberg, die 28 Gegentore haben. Aber Paderborn jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. Zwar von den letzten 5 Spielen nur 2 gewonnen, aber wie gesagt, seit 6 Spielen ungeschlagen. Was sagst du zu Paderborn?
Ja, Paderborn, letzte Saison auf jeden Fall nicht damit oben mitgemischt. Hatten viele Probleme. Jetzt Trainerwechsel. Der Trainer hat gefruchtet. Die spielen da oben mit, sind gut dabei. Und was soll man sagen, schießen viele Tore. Und am Ende wird es eng, aber ich könnte mir vorstellen, dass Paderborn Rang 3 sichert.
Ja, das heißt ab in die Relegation.
Genau.
Gegen wen aus der Bundesliga wird, was glaubst du, wer wird in der Bundesliga Drittletzter werden und somit Relegation spielen müssen?
Ich glaube, am Ende der Saison wird es St. Pauli sein,
ja,
die gegen Paderborn spielen müssen.
Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Relegation. Ja, und dann haben wir noch Hertha BSC. Die alte Dame steht auf Rang 6 mit 41 Punkten und hat aber schon 7 Punkte so mit Rückstand auf die Relegation und 8 Punkte dann auf Darmstadt. Tja, jetzt zuletzt 1-1 gegen Bochum. Die Hoffnung schwindet auf den direkten Wiederaufstieg, ne?
Auf jeden Fall. Hertha BSC. Jedes Jahr Aufstiegskandidat, aber am Ende wird es kein Aufstieg werden. Hertha hat keine Konstanz in dieser Saison. Da gewinnen sie 2 Spiele, dann haben sie wieder einen Unentschieden, dann wieder verlieren sie. Also maximal 2 Spiele gewinnen sie hintereinander.
Ja.
Und dann ist auch wieder die Luft raus. Also Hertha wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, die Saison.
Nee, das glaube ich auch. Ja, schwieriger Verein irgendwie. Man weiß gar nicht, irgendwie für die erste Liga zu schwach, für die zweite. Ja, im Moment auf jeden Fall auch nicht stark genug, um wieder aufzusteigen. Aber ja, in den letzten Jahren doch dann eher eine Fahrstuhlmannschaft, ne? Ähnlich wie Bochum vielleicht. Und auch Bochum auf Platz 9, weit abgeschlagen mit nur 33 Punkten, hat mit dem Aufstieg überhaupt nichts zu tun. Ist natürlich schade als befreundeter Verein vom FC Bayern, von unserem FC Bayern. Vielleicht noch ein Satz zu Bochum.
Ja, Bochum, letztes Jahr abgestiegen leider. Dieses Jahr natürlich eine schwierige Saison, war aber auch zu erwarten. 22 Spieler haben den Club verlassen, haben auch viele Neuzugänge geholt. Aber das war eigentlich von Anfang an klar, dass Bochum nicht da oben mitmischt. Jetzt sind sie im Mittelfeld und ich würde sagen, nächste Saison werden sie angreifen und da oben auf jeden Fall mitmischen.
Ja, das wünsche ich auf jeden Fall allen Bochumern. Grüße nach Bochum an dieser Stelle. Wir drücken euch die Daumen, denn vor ein paar Jahren waren wir noch da in Bochum. Luis, du warst mit.
Ja.
War ein tolles Auswärtsspiel für uns als Bayern-Fans. Wir waren in der Heimkurve bei den Bochumern und es war überhaupt kein Problem, trotz Fanklamotten von uns. Wir hatten natürlich unseren Schal dabei, aber wir sind total freundlich aufgenommen worden. Vor dem Spiel war es super schön und die Bratwurst nach dem Spiel, direkt an der Straße, auch überragend. War ein tolles Wochenende, deswegen, ich drücke Bochum die Daumen, ab in Liga 1 in der nächsten Saison bitte wieder. Gut, Kommen wir zum nächsten Block, Luis. Ich denke, um mal ein bisschen internationaler zu werden, wir müssen über die Insel sprechen. Bei Liverpool, ich glaube, da brennt die Hütte. Heute Abend, wir nehmen das Ganze jetzt hier gerade am Mittwoch um 19 Uhr ungefähr auf, steht das Spiel noch aus. Das Rückspiel gegen Istanbul, in Istanbul 1-0 verloren. Und ja, vielleicht entscheidet sich heute schon die ganze Saison. Für Arne Slot sicherlich nicht einfach. Ja, dann Alexander Isak fällt im Moment weiterhin aus. Und Arne Slot hat ihn ausgeschlossen. Und ja, Hugo Etike wird wohl ja, in der Startelf stehen, gehe ich mal von aus. Und aktuell aber relativ formschwach.
Ja, Liverpool. Letzte Saison auf jeden Fall noch eine sehr gute Saison gespielt. Haben jetzt im Sommer viele Neuzugänge geholt. Circa 450 Millionen Euro für Spieler ausgegeben. Das ist schon Wahnsinn. In Deutschland ist gar nicht möglich, so viel Geld aufzugeben. Und jetzt haben sie Probleme ohne Ende. Von hinten bis zum Mittelfeld, bis zum Sturm. Keine Konstanz drin, keine richtige Spielidee drin. Arne Slot, habe ich das Gefühl, der weiß nicht, was er noch machen soll.
Ja.
Und ich glaube, die Wege werden sich im Sommer trennen.
Das glaube ich auch, dass sich die Wege trennen. Da kommen wir gleich zu. Ja, Liverpool, überhaupt, man sieht, ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, dafür, dass Geld einfach keinen Erfolg garantiert. Das ist aber auch gut so, denn das zeigt ja, glaube ich, auch anderen Mannschaften, vielleicht auch in Deutschland, wo immer alle sagen, der FC Bayern ist Vorreiter Nummer 1, gerade finanziell. Natürlich viel zu häufig Meister geworden aus deutscher Sicht, aus unserer Sicht natürlich alles gut, aber es ist nicht nur das Geld, was diese Meisterschaften bringt, sondern die Leistung letztendlich auf dem Platz, so platt das klingt, aber ja, es geht nur mit Einsatz und der fehlt teilweise. Wie gesagt, Slot steht jetzt wirklich massiv unter Druck und auch Carragher äußerte schon Bedenken, dass ja, dass er meint, dass Slot zu viel zockt und dass sie erhebliche Probleme in der Defensive haben. Und da muss ich auch sagen, wenn man sich die Neuzugänge anguckt, hauptsächlich wurde für die Offensive Geld ausgegeben. Und ich glaube, vor Jahren hat man dann mit Van Dijk mal Geld in die Hand genommen. Da fehlt es. Der Mann ist jetzt, glaube ich, auch schon weit über 30.
Ja, auf jeden Fall. Offensive sehr viel Geld ausgegeben, wie du schon richtig gesagt hast. Aber natürlich unterschiedliche Charaktere da vorne, die funktionieren einfach da vorne nicht auf Dauer. Und hinten hat man einfach zu viel Geld gespart, hat ein bisschen was aus der eigenen Jugend hochgezogen, aber auf diesem Niveau reicht es einfach nicht, um da oben mitzumischen in der Premier League oder international. Das ist zu wenig.
Das ist zu wenig. Drehen Sie das heute Abend gegen Istanbul aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht, es wird ein schwieriges Spiel. Klar, die spielen jetzt an der Anfield, spielen zu Hause. Das Stadion wird sehr lautstark sein. Aber Gala ist defensiv sehr gut organisiert. Die werden den einen oder anderen Konter setzen, haben eine gute Offensive. Und es wird sehr, sehr schwer, dass Liverpool heute das Ding dreht. Wenn Liverpool in der ersten halben Stunde oder in der ersten Halbzeit den Gegentreffer kassiert, dann war es das auf jeden Fall. Arne Slot kann sich das nicht erlauben, heute auszuscheiden. Dann wird der Druck noch höher.
Ja.
Ich glaube, es wird ein Unentschieden heute Abend.
Das, ja, also ich befürchte auch, dass es, warum auch immer, am Ende vielleicht nicht reicht. Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten heute. Entweder wirklich ein ganz klarer Sieg, dass die sich irgendwie den Frust von der Seele schießen. Aber da zweifle ich so ein bisschen dran. Ich glaube eher, dass es ein relativ enges Spiel wird mit dem besseren Ende diesmal für Istanbul, die ja wahrscheinlich ein Unentschieden holen vielleicht. Mal schauen. Anders in der Liga, oder kommen wir mal auf die Liga zu sprechen, die Premier League, da liegt Liverpool aktuell 2 Punkte hinter Aston Villa auf Platz 4 und schon 5 Punkte hinter Manchester United auf Platz 3. Und 8 Spiele sind noch zu spielen. Das ist noch absolut aufholbar. Sie haben im Moment einfach Glück, dass der 5. Platz auch nächstes Jahr höchstwahrscheinlich zur Champions League ja, reichen wird, weil da gibt es ja diese neue Regelung der EPS, der European Performance Spots, die quasi zwei Nationalverbänden, die am besten punktetechnisch abschneiden, noch einen weiteren Startplatz in der Champions League garantieren. Und ja, wenn sie Platz 5 halten, sind sie international dabei. Glaubst du, das schaffen sie? Weil mit Chelsea ist ja jetzt auch ein Verein direkt dahinter mit nur einem Punkt Rückstand, die auch drauf lauern, auf diesem fünften Platz noch aufzuspringen.
Ja, Liverpool muss jetzt in den nächsten Spielen richtig Gas geben. Unabhängig, ob sie jetzt heute weiterkommen oder nicht, ob die Doppelbelastung noch in den nächsten Monaten da sein wird. Liverpool hat natürlich am Sonntag schon den ersten Matchball nicht gewonnen, zu Hause gegen Tottenham, die unten im Keller irgendwo rumschwirren. Ja, da zeigt man wieder, dass Liverpool auch zu Hause gegen einen unteren Gegner nicht gewinnen kann. In der Nachspielzeit haben sie das 1-1 kassiert, keine Konstanz drin. Ja, Liverpool hat noch ein paar schwere Aufgaben. Chelsea ist natürlich im Nacken. Chelsea ist jetzt raus, keine Doppelbelastung mehr. Brentford darf man jetzt auch nicht aus den Augen lassen. Aber ich denke, dass Liverpool den fünften oder vierten Platz noch erreichen wird.
Ja.
Aber da kann man aber nicht mit einer zufriedenen Saison von sprechen.
Ja, ich bin gespannt, wie es am Wochenende weitergeht gegen Fulham. Sicherlich auch entscheidend oder sinnbildlich für die ganze Saison irgendwie die Leistung von unserem Nationalspieler Florian Wirtz, der sich ja gedacht hat, dass es ihm ein bisschen einfacher fällt, in Liverpool Fuß zu fassen. Ihm wird so ein bisschen vorgeworfen, dass er ja quasi diesen schnellen Spielstil nicht mitspielt, dieses Pressen, sondern dass er dann doch ein bisschen ab und zu mal den Fuß auf den Ball nimmt und ein bisschen langsamer ist. Das ist schon eine Umgewöhnung von Bundesliga auf Premier League, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Bundesliga und Premier League, in der Premier League wird viel schneller, robuster gespielt. Und das ist Florian Wirtz auf jeden Fall nicht gewohnt. Boah.
Nein.
In der Bundesliga hat er immer sehr viel Platz gehabt und konnte auch seine Tricks da machen. Und in der Premier League hast du sofort einen Gegenspieler hinter dir, tritt dir auf die Füße und der Ball ist weg.
Ja.
Und die Laufbereitschaft ist natürlich in der Premier League noch mal höher als in der Bundesliga. Da muss sich Florian Wirtz noch auf jeden Fall verbessern.
Definitiv. Ich denke, das zeigt auch seine bisherige Bilanz mit 6 Toren und 8 Assists in gerade mal oder in schon 37 Pflichtspielen.
Ja.
Da sah natürlich seine Bilanz in Leverkusen ganz anders aus. Er macht im Moment einfach nicht den Unterschied. Und ich glaube, wenn man sieht, die Ablösesumme, die haben sich davon mehr versprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Florian Wirtz ist natürlich aus Verletzungsgründen, hat natürlich nicht alle Spiele absolviert, muss man auch dazu sagen. Aber wo er gespielt hat, vor allen Dingen in den ersten Spielen, wo er zu Liverpool gewechselt ist, das war einfach zu wenig. Er wusste genau, was in Liverpool ihn erwartet, aber er konnte es einfach nicht umsetzen, was die Fans, was die Medien von ihm erwartet haben.
Ja, ich denke, dass so der Druck, vielleicht auch der Druck der Ablösesumme, natürlich schon enorm ist. Ich meine, unterm Strich, wie wir, ganz normaler Mensch. Und diese Erwartungshaltung, die da auf dir lastet, das ist schon, also ich wollte das nicht unbedingt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, das Geld, das nimmt man gerne mit, was man verdient. Allerdings der Druck, der von außen kommt, ja, ich glaube, der ist schon heftig. Also wenn ich da an Mertesacker denke, der hinterher dann erzählt hat, dass er quasi vor jedem Spiel sich übergeben hat. Und ja, das von so einem Typ, der gerne in der Eistonne badet. Ja, das war schon beeindruckend, als man das gehört hat. Da versteht man erstmal, ja, und unter welcher Anspannung und unter welchem Druck die Spieler da wirklich stehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Florian Wirtz, der muss nächste Saison richtig angreifen. Er muss zeigen, dass er einer der besten deutschen Fußballer ist, weil sonst sehe ich keine Zukunft in Liverpool.
Genau, apropos Zukunft in Liverpool. Arne Slot, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, steht massiv unter Druck, auch ein bisschen in der Kritik. Und wie siehst du das? Würde Wirtz unter einem anderen Trainer, zum Beispiel Xabi Alonso, besser funktionieren in Liverpool?
Also ich glaube schon, wenn Alonso im Sommer wirklich kommen sollte nach Liverpool, glaube ich schon, die kennen sich von schon ein paar Jahre Und ich glaube, Wirtz würde unter Alonso besser performen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass, oder ich habe gehört, dass, ja, Xabi Alonso ihn auch ganz gerne in Madrid gehabt hätte, aber er wollte nicht den offiziellen Weg gehen und ihn selber irgendwie darüber lotsen. Ja. Das ging so ein bisschen über Berater nicht wirklich, weil, wie wir alle wissen, wird Wirtz von seinen Eltern gemanagt. Aber es gibt andere Berater, die dann zum Telefon gegriffen haben und mal gefragt haben, wollt ihr den nicht holen? Wie sieht das aus? Und also was da so im Hintergrund alles passiert, was man dann über die Medien in dem einen oder anderen Podcast dann mal erfährt, ist schon ganz interessant. Und ja, keine Ahnung, wie Madrid im Moment dastehen würde, die zwar jetzt im Viertelfinale wahrscheinlich auf uns warten, aber denen ja auch irgendwie so ein Mittelfeldregisseur so ein bisschen fehlt, nachdem Kroos weg ist und Modric weg ist und dementsprechend schon ein Loch hinterlassen hat. Ich meine, letzte Woche im Hinspiel beim 3-0 gegen Man City überragend, Valverde. Also alle drei Tore waren irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, da hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Auf jeden Fall mal die erste Halbzeit seines Lebens. Ja, somit kommen wir dann auch zum nächsten Block, zur Champions League. Und über Liverpool haben wir schon gesprochen. Die könnten, wenn wir denn ins Halbfinale einziehen, im Halbfinale auf uns warten. Aber auch die andere Konkurrenz in Europa, die schläft ja nicht. Gestern sind die ersten dicken Brocken ins Viertelfinale eingezogen mit Madrid, mit PSG und Arsenal. Ich bin mal gespannt. Madrid. Was sagst du aktuell zu Madrid? Gestern Abend auch auswärts, dann 2-1 in Manchester gewonnen. Zum vierten Mal in 5 Jahren jetzt Pep Guardiola geschlagen. Lediglich als Guardiola dann, ich glaube 2023 war es, die Champions League mit Manchester gewonnen hat, hatten sie im Halbfinale Madrid dann besiegt und ansonsten 4-mal gegen Madrid ausgeschieden. Schon interessant, dass man 5-mal hintereinander gegen den gleichen Gegner auch spielt, ne?
Ja, auf jeden Fall, Madrid. Champions League und Madrid passt einfach zusammen. Das ist einfach der Wettbewerb. Man muss einfach sagen, Anfang der Saison Madrid in der Liga sehr schwach unter Alonso gestartet, viele Spiele verloren, die nicht zu erwarten war. Und dann der Trainerwechsel. Jetzt haben sie sich so langsam gefangen in der Liga, trotzdem noch hinter Barcelona. Das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Und in der Champions League war der Gegner Man City zu Hause 3-0 gewonnen. Mhm. Hätte keiner gedacht, dass Real zu Hause Man City 3-0 schlägt. Aber es ist Champions League, es ist Madrid-Zeit und sie sind unberechenbar. Das ist einfach der Wettbewerb von denen, egal wie die Performance in den letzten Monaten war. Mit Madrid müssen wir immer rechnen. Madrid wird uns jetzt wahrscheinlich im Viertelfinale erwarten. Es wird nicht einfach, vor allen Dingen in Madrid nicht. Und da dürfen wir keine paar Prozent liegen lassen. Müssen 110% geben, Bayern. Und Madrid ist gefährlich.
Madrid ist auf jeden Fall gefährlich. Also 5-1 gegen Man City in Summe, das ist schon eine Hausnummer. Gut, wir machen das in einem Spiel. 6-1 gegen Bergamo, aber ich glaube, das ist dann doch ein etwas anderer Gegner. Benzema war ja jetzt verletzt im Achtelfinale, kam jetzt für die letzten Minuten gestern auch rein. Aber gestern hat wieder den Unterschied gemacht, auch wenn ich ihn als Mensch nicht mag. Er ist ein geiler Fußballer, aber was er so von sich lässt auf dem Platz und sein Verhalten dem Gegner gegenüber, finde ich sehr respektlos. Ich spreche von Vinicius Junior. Er ist ja irgendwo schon der Albtraum jeder Abwehr. Und wie gesagt, gestern direkt wieder 2 Hütten gemacht.
Ja, der Spieler von Madrid, Vinicius Junior. Was soll man zu dem Mann sagen? Klar, er ist sportlich gesehen, ist ja auf dem absoluten höchsten Level. Aber seine sein Charakter. Es gehört einfach nicht eigentlich in den Fußball rein. Er ist einfach ein arroganter Spieler.
Ja, definitiv.
Und klar, den musst du immer in den Augen haben, den musst du auch doppeln. Er hat eine unheimliche Schnelligkeit, Dribbelstärke. Aber sein Jubel gestern nach dem 1-0, der kann einfach nicht sympathisch werden und nicht sein. Weil das geht einfach nicht, dass, dich da so an die Endfinale zu stellen.
Ja.
Und so provokant gegen Richtung City, fancy Geste, es geht einfach nicht. Ob er es nochmal lernt, ich bezweifle es. Er ist so von sich überzeugt, dass er der Beste ist. Aber da muss er auf jeden Fall nochmal an sich arbeiten. Ja, aber er wird gefährlich sein.
Er wird mit Sicherheit gefährlich sein. Vielleicht lässt ihn ja direkt mal einer über die Klinge springen. Natürlich soll er sich nicht verletzen, aber er soll einfach mal wissen, bis hierher und nicht weiter. Und ja, wie du gerade schon sagtest, 110% werden wir wohl bringen müssen, um gegen Madrid zu bestehen. Gerade das Hinspiel im Bernabeu wird natürlich ja, nicht einfach werden. Also wir gehen einfach mal davon aus, dass es heute Abend gegen Bergamo klappt. Ja, wie siehst du unsere Chancen gegen Madrid im April?
Ja, ich sehe die Chancen eigentlich sehr gut, weil Bayern spielt diese Saison einfach eine sehr gute, hervorragende Saison, weil Kompany hat eine Mannschaft geformt, die gallig ist, jedes Wochenende abliefert, immer 110% auf den Platz lässt, vor allen Dingen an Champions League, jeder Gegner wird ernst genommen, es wird nichts, jeder Angriff wird so gut wie möglich ausgespielt, alle rennen mit zurück und das hat dann in den letzten Jahren auch gefehlt und ich glaube, wir werden Madrid schlagen, das ist der Wettbewerb von Madrid, aber Bayern ist einfach aktuell zu gut, um gegen Madrid auszuscheiden.
Ja, also ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr sehr gute Chancen haben. Ich hoffe, dass wir, da kommen wir aber gleich auch noch zu, bei den Verletzten ein bisschen mehr Glück haben dann zum richtigen Zeitpunkt. Das war natürlich in den letzten Jahren dann immer irgendwie unsere Achillesferse, dass dann doch die wichtigsten Spieler in den entscheidenden Spielen dann irgendwo gefehlt haben. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass wir in Bestbesetzung dann gegen Madrid antreten können. Das muss nicht unbedingt heißen, dass Musiala spielen kann. Sicherlich ist es der Spieler, der bei uns am meisten Geld verdient. Noch mehr als Harry Kane, wie ich heute gelesen habe. Aber er ist einfach auch noch nicht in der Verfassung, mal abgesehen jetzt von seiner Reaktion am Sprunggelenk, sondern ja, da haben wir einfach eine funktionierende Mannschaft im Moment, die es nicht zwingend nötig hat, dass ein Musiala dann dabei ist. Ich meine, wenn du ein enges Spiel hast und er kommt rein und kann den Unterschied dann machen, dann nehme ich das doch gerne mit. Wie gesagt, ich glaube auch, dass unsere Chancen generell ganz gut stehen und ja, ich bin gespannt. Ich bin optimistisch, dass wir ja ins Halbfinale einziehen und ja, im Halbfinale könnte dann Paris auf uns warten, die jetzt mal eben Chelsea mit 8-2 in Summe geschlagen haben. Gestern 3-0, Hinspiel 5-2. Also das ist schon wieder beeindruckend, in welcher Form die jetzt ja, in der entscheidenden Saisonphase sind, weil die Hinrunde war jetzt nicht überragend, das haben wir schon anders gesehen, gerade in dem Jahr, wo sie die Champions League gewonnen haben. Da waren sie natürlich über das ganze Jahr wirklich die dominierende Mannschaft, waren wirklich stark und ja, jetzt kommen sie wieder in Fahrt. Ich bin mal gespannt, ja. Gerade Bradley Barcola oder Barsola, wo ja, wir auch immer mal wieder dran interessiert sind. Ja, die haben ja schon mit seinem Kollegen, ich kann ihn gar nicht aussprechen, der Kvaratskhelia, ja, die haben ja schon Chelsea gestern in die Einzelteile zerlegt.
Ja, auf jeden Fall. Paris, letztes Jahr die Champions League gewonnen, haben den Trainer behalten, haben auch nicht so viel an dem Kader geändert. Die Mannschaft ist geblieben, so wie letztes Jahr auch. Hatten Anfang der Saison in der Liga ein paar Probleme, haben ein paar Unentschieden geholt, auch mal die eine oder andere Niederlage kassiert. War nicht zu erwarten, am Ende wird sich Paris dann aber auch in Frankreich natürlich wieder durchsetzen. Ja, und die Champions League, ja, wie du schon sagtest, am Anfang auch Probleme gehabt. Aber jetzt in der K.O.-Phase sind sie da, sind wach. 8-2 gegen Chelsea in der Summe. Das ist mein Statement. Und Paris ist natürlich gefährlich, genauso wie Real. Und ich schätze Paris sogar ein Stück schwieriger ein im Halbfinale, wenn es so kommen sollte. Das wird dann ein Brocken im Halbfinale gegen Paris.
Aber so muss es ja auch irgendwo sein. Wir wollen uns ja von Runde zu Runde steigern. Und ich glaube, das wäre schon eine mega geile Saison, wenn man sagen könnte, Madrid im Viertelfinale, ja. Paris im Halbfinale und Arsenal im Finale geschlagen. Dann, leider passiert es ziemlich selten, das muss ich dazu sagen, aber das wäre schon, glaube ich, dann ein absolut verdienter Titel. Meistens kommt es ja doch immer ein bisschen anders. Kann natürlich auch sein, dass Liverpool oder Istanbul im Viertelfinale gegen Paris die Oberhand haben am Ende des Tages. Vorstellen kann ich es mir allerdings bei beiden Mannschaften nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, dass Istanbul oder Liverpool den Weg ins Halbfinale finden. Jetzt bin ich raus.
Alles gut. Nee, glaube ich auch nicht. Von daher, rechnen wir erstmal damit. Jetzt Madrid, danach Paris. Und im Finale, wie gerade schon angeteasert, könnte Arsenal auf uns warten. Die Gunners, gestern Abend, nachdem das Hinspiel nicht überragend war, mit Glück am Ende noch ein 1:1. Und gestern dann im Rückspiel relativ locker, 2:0. Und ich muss sagen, es war mal wieder so ein typisch, wenn man Bayern mal außen vor nimmt, ein typisches deutsches Europapokalspiel im Ausland, wo die deutschen Mannschaften einfach nicht abliefern. Ob es in den letzten Jahren Leipzig war, die immer sehr gut angefangen haben, gerade auch in den Heimspielen, aber es teilweise auch beim Heimspiel schon nicht auf die Kette gekriegt haben, das Spiel zu Ende zu bringen oder den Gegner dann auch wirklich mal ein Tor einzuschenken. Und Leverkusen geht das immer genauso und auswärts total harmlos. Gestern eigentlich ganz gut reingekommen ins Spiel und dann nachdem dann auch das 1:0 fiel, komplett den Faden verloren und es lief eigentlich gar nichts mehr groß zusammen. Ja, ist schon schade, dass die deutschen Mannschaften international aktuell so ein jämmerliches Bild abgeben, muss man so klar sagen. Liebe Dortmunder, verzeiht es mir, aber euer Auftritt in Bergamo war auch absolut jämmerlich. Wenn man mit einer 2:0-Führung nach Bergamo fährt, muss man anders auftreten. Ich glaube, ihr seht das genauso. Tut mir leid, weil natürlich hätten wir lieber die deutschen Mannschaften lange im Turnier dabei. Dafür sind wir Patrioten genug. Aber es ist, wie es ist. Die Deutschen bleiben wohl einzig mit Bayern im Wettbewerb vertreten. Und gestern Matchwinner, ganz klar für mich Declan Rice, der das Mittelfeld komplett kontrolliert hat, Leverkusen kaum Luft zum Atmen gelassen hat und letztendlich ja dann auch ein Tor geschossen hat.
Ja, Arsenal. Arsenal spielt natürlich eine sehr gute Saison, ob in der Premier League oder in der Champions League. Anfang der Saison, egal welcher Gegner vor denen stand, die haben sie einfach dominiert und haben natürlich auch sehr gute Spiele in der Defensive geleistet. Viele Spiele zu Null in der Premier League, in der Champions League und Arsenal ist auf jeden Fall der Titelanwärter für die in der Champions League und auch natürlich jetzt, so wie die Tabelle sagt, in der Premier League. In der Premier League, das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Das sind jetzt 9 Punkte auf City.
Ja.
Und dieses Jahr wird es für Arteta endlich klappen, die Premier League zu holen.
Ich glaube auch. Die werden den ganz großen Wurf landen. Ich glaube zuletzt, ich weiß gar nicht, wann die zuletzt Meister waren. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber es ist ja ewig her. Und ich glaube, sie haben es absolut verdient. Auch wenn zuletzt natürlich große Kritik am Spielstil von Arsenal aufkam, weil doch sehr destruktiv gespielt wird und viel Zeitspiel drin ist, viele Tore nur nach Ecken fallen, auch bei dem Duell gegen Bayern in der Gruppenphase sind die Tore auch teilweise nach Ecke gefallen. Ich erinnere mich da gut an die Szene, wo Manuel wo Manuel dann entsprechend gegangen wurde, ja, bevor der Ball reingeschossen, ja, wurde. Und der Schiedsrichter hat es leider nicht abgepfiffen. Für mich war es eigentlich eine klare Behinderung des, ja, Torwarts, der sich dann gar nicht auf den Ball konzentrieren konnte. Naja, aber davon ab, ich glaube, ja, Arsenal ist absoluter Top-Favorit auch auf die Champions League. Und nicht nur, weil sie Gruppenerster waren nach der Gruppenphase, sondern oder nach der Liga-Phase, wie es heute heißt, sondern weil sie auch weiterhin nichts anbrennen lassen, so wie gestern.
Ja, Arsenal hat natürlich auch, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie kurz vor Schluss den Titel in der Premier League abgegeben haben, haben sie im Sommer natürlich auch nachgelegt auf dem Transfermarkt. Und Arteta hat ja letzte Saison auch das ein bisschen bemängelt, dass die Breite des Kaders zu dünn wäre.
Ja.
Endspurt letzte Saison sind natürlich Schlüsselspieler ausgefallen. Und dadurch hat Arsenal natürlich die Premier League nicht gewonnen.
Mhm.
So genauso in der Champions League. Und das haben sie dann nachgerüstet auf dem Transfermarkt. Und so wie es jetzt aussieht, der Kader ist bereit, wenn alle fit bleiben bis Ende der Saison, dann wird auf jeden Fall Arsenal im Champions-League-Finale stehen und die Premier League gewinnen.
Ja, also das würde mich nicht überraschen, wenn es so kommt. Nur die Champions League, die möchten sie bitte dann nicht gewinnen. Es sei denn, wir stehen nicht im Finale. Dann müssen wir mal schauen, wer dann im Finale gegen Arsenal spielt. Aber aktuell, auch wenn ich mir die Seite angucke, also die Turnierbaumseite, wo Arsenal spielt, glaube ich, ist da keine Mannschaft bei, die denen groß im Wege stehen wird. Also bin ziemlich sicher, dass Arsenal im Finale stehen wird.
Ja,
ja, kommen wir jetzt endlich zu unserem FC Bayern, Luis.
Ja.
Lass uns mal ein wenig über unseren Verein starten, sprechen. Und lass uns mal starten mit Manuel Neuer, der ja in wenigen Tagen 40 Jahre alt wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und ja, stehen wir tatsächlich vor den letzten Wochen seiner Karriere oder folgt noch eine Saison?
Ja, Manuel Neuer wird jetzt 40 und ich glaube, nach dieser Saison ist dann auch Schluss.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube wirklich, dass Neuer aufhört.
Ja.
Neuer hat eine sehr gute und attraktive Karriere gespielt, hat viele Titel gewonnen in der Nationalmannschaft oder bei Bayern.
Ja.
Hatte eine gute Ausbildung in Gelsenkirchen und Manuel Neuer ist halt der beste Torwart auf der ganzen Welt. Ob es aktuell noch so ist, kann man sich drüber streiten, aber in den letzten Jahren auf jeden Fall.
Definitiv.
Und
ja,
da muss man auch sagen, für Neuer sollte man, oder wenn ich Neuer wäre, dann würde ich jetzt die Ende der Saison aufhören, weil Bayern ist jetzt so gut in Form. Kann alle drei Titel gewinnen, war es ja in den letzten Jahren auch nicht. Letzten Jahr war meistens am DFB-Pokal gescheitert,
ja,
oder in der Champions League. Und warum sollte sich Neuer jetzt noch eine Saison antun? Man weiß nie, was nächste Saison ist, ob Bayern nochmal in
richtig,
allen,
ja,
drei Wettbewerben noch so gut dasteht. Und dieses Jahr ist es so, Bayern wird wahrscheinlich dann auch ins Finale der Champions League kommen, hoffen wir auf jeden Fall. Und da sollte sich Neuer dann die Gedanken machen, Ende des Jahres sagen, Servus und das war's und sich mit drei Titeln zu verabschieden.
Ja, also ich würde es ihm eigentlich gönnen, ähnlich wie Toni Kroos,
ja,
dass er ja, in Budapest den Titel holt, der letzte Vorhang fällt und die Karriere beendet. Ich bin mal gespannt, ob er tatsächlich, so wie angekündigt, rund um seinen 40. Geburtstag, der ist jetzt am 27. März, ja, dann ankündigt, wie es weitergeht. Oder ob er sagt, warten wir einfach mal das Ende der Saison ab. Und, oder er sagt, ich spiele noch ein Jahr, wir gewinnen die Champions League. Und er sagt dann doch spontan, okay, das war's jetzt. Weil letztendlich, es gibt ja keine schönere Geschichte aufzuhören, wenn man am Höhepunkt ist und mal... abgesehen von der EM, die Toni Kroos ja dann noch gespielt hat, wo wir ja unterm Strich verarscht wurden. Aber er hat vereinstechnisch mit dem, ja, größten Titel, den man hier in Europa gewinnen kann, aufgehört. Und ja, absolute Legende der Mann. Und ich glaube, was Toni Kroos, erfolgreichster deutscher Spieler aller Zeiten, geschafft hat auf dem Feld. Das hat Manuel Neuer im Tor geschafft, Weltmeister gewesen, Champions League mehrmals, zweimal gewonnen. Und ja, es wäre ihm zu wünschen, alle guten Dinge sind drei und dann Deckel drauf, Karriere beenden. Ich bin gespannt. Ja, und dann haben wir da seinen Nachfolger, Jonas Urbich, der heute auch glücklicherweise wieder im Tor stehen kann. Kann er langfristig wirklich bei uns die Nummer 1 werden, deiner Meinung nach?
Ja, Jonas Urbich, noch ein junger, talentierter Torhüter, haben wir ja vor ein, zwei Jahren aus Köln geholt. Jonas Urbich, die Spiele, die er jetzt in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat, die waren schon gut. Aber ob er langfristig Nummer 1 bei Bayern werden kann, ist eine 50-50-Sache. Die Frage ist, bleibt Urbich verletzungsfrei? Kann er dann sich auch weiterentwickeln? Und ich weiß es nicht. Ich bezweifle es, ob er auf den nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre bei Bayern die Nummer 1 werden kann. Es ist schwierig zu sagen. Muss abwarten, wie seine Entwicklung ist.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Zumal, ja, man hört immer sehr, ja, ich weiß nicht, kritische Stimmen. Die meisten, mit denen ich spreche, die sind irgendwie der Meinung, er wäre zu klein. Also der Mann ist 1,89, 4 Zentimeter kleiner als Manuel Neuer. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Und ich glaube, für einen Torwart ist das noch eine ganz gute Größe. Ich denke, dass er einfach von der Statur her ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und dementsprechend wirkt es dann vielleicht, dass er etwas kleiner ist. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, der FC Bayern wird ihm die Chance geben. Und Nübel kehrt ja zurück im Sommer. Der wird, denke ich mal, bei einem Angebot dann entsprechend den Verein verlassen. Weil, so wie ich gehört habe, möchte man in München nicht es auf ein Duell der beiden rauskommen lassen. Und das finde ich auch Urbich gegenüber absolut fair irgendwo, dass man sagt, pass auf, du bist unsere Nummer 1, wenn es denn soweit ist mit Manuel. Und ja, ich wünsche es ihm irgendwo, aber wie du schon sagst, es wird davon abhängen, bleibt er verletzungsfrei, dann kann sich sowas natürlich ganz schnell drehen. Wir hatten das damals in der Nationalmannschaft mit René Adler, der eigentlich die Nummer 1 im deutschen Tor war und Manuel Neuer 2010 dann eigentlich nur reingekommen ist, weil René Adler sich verletzt hat. Und ja, dann hat der Mann einfach Geschichte geschrieben. Ja, wie es mit Jonas Urbich dann beim FC Bayern weitergeht, wird man sehen. Ich drücke ihm auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, immerhin zwei. Ja, in der Bundesliga sieht es ja im Moment so aus, dass wir nach 26 Spieltagen mit 67 Punkten führen, einsam an der Spitze. Der Vorsprung auf Dortmund, jetzt durch unser Unentschieden und den Sieg von Dortmund am Wochenende, auf 9 Punkte geschrumpft. Aber ich denke, das werden wir über die Zeit retten und am Ende dann auch die 35. deutsche Meisterschaft einfahren. Kommen wir mal kurz zu den Toren. Was wir dieses Jahr sehen, diese Gier bis zum Ende weiterzuspielen, die der FC Bayern an den Tag legt unter Kompany, das kennt man so gar nicht. Und es ist deswegen kein Wunder, dass wir jetzt schon 93 Tore erzielt haben. Das ist ein Schnitt von 3,5 pro Spiel. Und 101 wäre Rekord. Ich glaube, das schaffen wir locker, oder?
Ja, ich glaube auch. Ist natürlich auch abhängig vielleicht, wie weit wir in der Champions League kommen, wie viel rotiert Kompany in den Bundesliga-Spielen, aber die zweite Garde ist ja jetzt auch nicht schlecht und die können ja auch Tore schießen. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass Bayern den Rekord knackt und noch über die 100-Marke gehen wird.
Ja, also ich glaube, die Tormarke, die wird definitiv fallen. Was ich mittlerweile bezweifle, dadurch, dass Harry jetzt auch am Wochenende das Tor aus meiner Sicht immer noch zu Unrecht aberkannt bekommen hat, wird wahrscheinlich den Torrekord von Lewandowski diese Saison nicht knacken. Also da muss natürlich, da geht schon was Außergewöhnliches passieren, dann vielleicht so zwei Hattricks, dann sieht es wieder anders aus. Im Moment bezweifle ich es ein bisschen. Kompany, der dafür gesorgt hat, dass wir so gierig sind, dass wir die Spiele zu Ende spielen und nicht in der zweiten Halbzeit einen Gang runterschalten, hat jetzt einen Punkteschnitt von 2,51 Punkten. Das ist in der gesamten Historie des FC Bayern der zweitbeste Wert. Nur Pep Guardiola war besser.
Ja, Vincent Kompany hat natürlich die Bayern-Gier wieder zurückgebracht, auch wenn es zur Halbzeit 2-3-0 steht. In der zweiten Halbzeit steht es dann für ihn vielleicht wieder 0-0, Vollgas geben und so viele Tore schießen wie möglich und nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen. Das war nämlich in den letzten Jahren schon mal so, die Halbzeitführung hat Bayern schon mal nicht gereicht, weil sie dann 5-6 Gänge zurückgeschaltet haben den Gegner kommen lassen und im Endeffekt wurde es dann wieder spannend und eng.
Ja, kann ich mich gut dran erinnern.
Ja, und Kompany wird es den Spielern vermittelt haben, dass das Spiel erst zu Ende ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und da müssen dann alle bis dahin den Job machen und so viele Tore schießen wie möglich.
So sieht's vollkommen aus. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Problem in der ganzen Liga, die Spiele zu Ende bringen. Denn viele von den Verfolgern haben auch immer in den letzten Minuten teilweise noch Gegentore kassiert. Wir haben jetzt Mitte März, die Meisterschaft ist eigentlich durch. Kann man sagen, dass Kompany die Bundesliga kaputt gewonnen hat oder ist auch die Konkurrenz nicht stark genug? Ist die Konkurrenz zu schwach?
Ja, das ist ein Thema für mich einfach ganz klar. Kompany hat einfach den Schwung wieder ins Bayern-Spiel reingebracht. Den maximalen Erfolg jedes Wochenende zu gewinnen. Und da kann man jetzt nicht sagen, Kompany hat die Liga kaputt gemacht. Im Endeffekt wird Kompany auch an den Ergebnissen gemessen und will jedes Wochenende die Spiele gewinnen. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass Bayern zu stark ist für diese Liga. Meiner Meinung nach, die Konkurrenz ist einfach dieses Jahr viel zu schwach. Leipzig, Dortmund.
Es fehlte Konstanz.
Leverkusen, ne? Klar, Leverkusen war ein kleiner Umbruch. Hat man jetzt auch nicht gerechnet, dass sie jetzt unter den ersten beiden stehen.
Ja.
Aber von Leipzig habe ich schon ein bisschen mehr erwartet, trotz Umbruch. Haben viele talentierte Spieler und das ist einfach zu wenig, keine Konstanz drin. Und Dortmund genauso, klar, Kovac hat das sehr gut gemacht. Aber im Endeffekt fehlen ihm die Punkte Ende der Saison, um da oben richtig mitzumischen. Ob es dann Mentalität ist oder ob es dann von einzelnen Spielern, die konstant ist, das kann man in Frage stellen, ob der Kader zu dünn besetzt ist oder die Qualität im Kader zu schwach ist. Vielleicht müssten sie mal mehr auf dem Transfermarkt machen, ein paar Millionen mehr ausgeben. Nehmen ja auch genug ein in den letzten Jahren, um damit Bayern mitzuhalten. Bayern macht seinen Job, Kompany macht seinen Job. Und dadurch sind wir verdient da oben.
Ja, wobei Dortmund wird es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger haben. Die haben mit dem Geld geplant aus dem Achtelfinale haben aber in den Playoffs leider es vergeigt. Und dementsprechend fehlen da einige Millionen, wie ich gehört habe. Ich bin gespannt, wie es mit Dortmund weitergeht. Einige Fans kritisieren ja auch ein bisschen den Spielstil von Kovac. Aber ich sehe es unterm Strich genau wie du, die Konkurrenz ist einfach nicht konstant genug und man muss ja nicht jedes Mal gegen Bayern die Spiele gewinnen, weil man sieht ja, wir verlieren auch mal gegen den einen oder anderen, wo man dann nicht mitrechnet und deswegen in erster Linie müssen die anderen Mannschaften die anderen Spiele gewinnen und wenn sie das schaffen, dann haben wir auch eine spannende Bundesliga. Und das immer nur auf den FC Bayern quasi zu schieben, dass wir eine langweilige Bundesliga haben, also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach. Man sieht es auch im internationalen Vergleich, was ich gerade schon sagte, wo die Deutschen einfach regelmäßig gerade bei Auswärtsspielen versagen. Es war sicherlich eine Ausnahme, dass wir dann mal Dortmund im Finale hatten vor 2 Jahren. Wir hatten mit Xabi Alonso eine Mannschaft im Finale, als er Leverkusen trainiert hat. Und davor war es dann mal Frankfurt. Aber das sind ja alles Eintagsfliegen sozusagen oder Einsaisonfliegen, wenn man so will. Aber mehr kommt da nicht bei rum. Und in der Bundesliga, jedes Mal heißt es am Anfang der Saison, ja, Leipzig, wir wollen. Und geliefert wird einfach nicht. Trotz eines Head of Soccer, Global Soccer, Jürgen Klopp. Was sagst du zu Jürgen Klopp in seiner aktuellen Rolle bei Leipzig?
Ja, Jürgen Klopp immer, letzte Monate immer Diskussionen in den Medien, warum geht Jürgen Klopp zu Red Bull Konzern. Jürgen Klopp war jahrelang bei Liverpool, hat den Fußball natürlich geprägt und die Fans haben einfach nicht erwartet, dass er zu Red Bull geht, die natürlich immer in der Kritik stehen. Klar, Red Bull spielt natürlich einen attraktiven Fußball, einen modernen Fußball, haben gewisse gute Campus, gute Ausbildung. Ja, ich sage, Jürgen Klopp hat es richtig gemacht und ist zu Red Bull gegangen, weil das kann die Zukunft sein. Die spielen attraktiven Fußball, jetzt aktuell nicht bei Leipzig, aber ich glaube, Jürgen Klopp kann da was bewegen und kann das noch attraktiver machen, als es eigentlich schon so, wie es aussieht, ist. Ja.
Ja.
Ob er da bleibt auf Dauer und in den nächsten 5-6 Jahren.
Ich behaupte mal, das hat viel damit zu tun, wie der DFB in Amerika abschneidet. Es wird darüber spekuliert, dass Klopp vielleicht Bundestrainer wird ab Sommer. Ich bin mir ziemlich sicher, sollte die DFB-Elf erneut zum dritten Mal hintereinander in der Vorrunde ausscheiden, was eigentlich ein Wunder wäre bei den aktuellen Gegnern, aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Sollte das passieren oder direkt dann im Achtelfinale das aus? Ich glaube, geht es mit Achtelfinale weiter? Ich bin mir gar nicht sicher. Es sind so viele Spiele bei dieser WM dieses Jahr. Das ist ein ganz anderes Thema. Können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal drauf zu sprechen kommen. Also ich glaube, wenn er nochmal auf die Trainerbank zurückkehrt, dann wird er Bundestrainer.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Jürgen Klopp sich den Job nochmal antut und die Nationalmannschaft trainiert. Kann man schwer sagen, wie du schon sagtest, wie die WM jetzt wird mit Julian Nagelsmann. Ich kann es mir immer gut vorstellen, dass Jürgen Klopp das nochmal macht, weil ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann die nächsten 4-5 Jahre sich den Job in der Nationalmannschaft antut, weil ich denke, der wird irgendwann wieder in einen Verein gehen und dann wäre Platz für Jürgen Klopp. Vereinstechnisch hat Jürgen Klopp ja auch viel erreicht und ja, warum sollte er es nicht tun? Und das wäre ja, denke mal, das letzte Ziel von Jürgen Klopp, einmal nochmal Weltmeister oder Europameister zu werden, bevor dann die Karriere irgendwann auch
Das würde seine Karriere auf jeden Fall vergolden. Ich glaube auch, also grundsätzlich, Julian Nagelsmann tut, glaube ich, der Job beim DFB ganz gut, um auch mal so aus dem täglichen Fokus rauszukommen. Das hat er dann im Sommer, klar, für ein paar Wochen ist er dann wieder täglich im Fokus. Aber ganz anders wie jetzt bei einer Bundesliga-Mannschaft wie Bayern. Bin auch davon überzeugt, dass wir ihn irgendwann nochmal auf der Bayernbank sehen, das glaube ich schon. Der Rauschmiss damals auch ein Thema für sich. Kommen wir zum Ende. Und zwar müssen wir dann eben noch, weil wir uns erst in einem Monat quasi wiederhören, mal eben dann nochmal über Madrid sprechen. Bayern-Madrid im Viertelfinale. Es bleibt dabei, wir gehen davon aus, dass wir im Viertelfinale stehen. Glaubst du, dass Musiala und Davis bis zu dem Spiel gegen Madrid wieder fit sind?
Bei Musiala denke ich schon, dass Musiala fit sein wird, weil, so wie ich das aus den Medienberichten gehört habe, könnte er eine Option sogar schon am Wochenende sein, weil er trainiert auf jeden Fall und Mitte April sind die Champions League-Finals.
Ja, ich glaube in der zweiten Osterferienwoche.
Ja, Musiala wird fit sein, er wird bestimmt auch nochmal einen Spieler vormachen vor dem Champions League-Kracher. Aber man muss natürlich gucken, wegen Belastungssteuerung, man darf ihn jetzt nicht komplett irgendwann zu früh reinwerfen, zum Beispiel am Wochenende, sollte man auf jeden Fall nicht machen, aber da wird Kompany ja ein Auge drauf haben. Ja, zu Davis, ich glaube, das könnte ein bisschen enger werden, weil die Ausfallzeit ist, glaube ich, 3-4 Wochen und wenn er vorher keine Spielminuten gesammelt hat, wäre er für mich auf jeden Fall kein Kandidat in der Startelf, beziehungsweise überhaupt im Kader zu sein, weil der muss fit sein.
Ja.
Wir haben es jetzt gesehen, er kam aus der Verletzung, Kompany hat ihn reingeworfen, was ich persönlich nicht verstanden hat. Wir haben geführt in Bergamo und er hatte vorher auch keine Minuten gesammelt und warum wechselst du dann so einen Spieler ein, der sowieso ein bisschen verletzungsanfällig ist.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist auch so ein kleines Muster, was man zuletzt beobachtet hat. Neuer, außer Verletzung, kommt rein, verletzt sich. Ja. Musiala kommt außer Verletzung, kurz danach wieder verletzt. Davis jetzt auch. Wir sind eigentlich ganz gut durch die Saison gekommen mit der Belastungssteuerung. Das habe ich genauso wenig wie du jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber gut, ich glaube auch, dass Musiala gegen Madrid zur Verfügung steht. Davis, ja, werden wir mal sehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die Hinspiele sind am 7.4. bzw. 8.4. und das Rückspiel dann eine Woche später. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Was ist denn dein Tipp fürs Viertelfinale? Also jetzt wirklich, wie geht's aus vom Ergebnis her?
Ja, ich glaube, das Hinspiel ist ja erst in Madrid. Ich gehe davon aus, dass wir 3-1 in Madrid gewinnen, dass wir uns da durchsetzen können. Bayern weiß genau, was sie in Madrid erwartet. Es ist ein lautstarkes Stadion, aber davon lassen sie sich nicht beeindrucken. Die Qualität ist auf dem Platz und nicht auf den Rängen. Und deswegen werden wir das Hinspiel 3-1 gewinnen. Und das Rückspiel werden wir auch 2-0 zu Hause mit den Fans im Rücken, mit einer guten Stimmung gewinnen und dann ziehen wir ins Halbfinale ein.
Ja, also grundsätzlich, ich gehe erstmal mit, dass wir ins Halbfinale einziehen, das glaube ich auch. Ich denke, es wird ein bisschen enger in Madrid, weil die offensiv halt auch super besetzt sind. Mein Tipp in Madrid 2-3, weil ich einfach davon ausgehe, dass Benzema und auch Vinicius ja, treffen werden. Und hinten haben sie glücklicherweise...
Mbappé.
Mbappé, ja, Entschuldigung, genau. Ich glaube, ich habe mich vorhin schon mal vertan. Ne?
Ja,
ja, an dieser Stelle tut mir leid, ich meinte natürlich Mbappé. Richtig, und hinten haben sie natürlich mit Rüdiger einen Nationalverteidiger, wo ich aber auch mittlerweile sage, ich hoffe, dass er nicht mehr viele Spiele für Deutschland macht. Und weil mir sein Auftreten auch überhaupt nicht gefällt. Und man auch da das Gefühl hat, dass er gar nicht ja, aus den Fehlern der Vergangenheit irgendwo lernt. Wie gesagt, kurz gesagt, 2-3 gewinnen wir in Madrid und das Heimspiel tippe ich auf ein 3-1 für uns. In Summe dann 6-3 gegen Madrid und dann stehen wir im Halbfinale. Ja, Luis, danke für den ersten Steilpass-Podcast. Das war's für dieses Mal. Und wir versuchen euch diesen Podcast einmal im Monat zu liefern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like auf Spotify oder Apple Podcast da. Eine 5-Sterne-Bewertung hilft uns natürlich auch enorm. Vielen Dank dafür. Schreibt uns gerne was in die Kommentare oder direkt in den Stammtisch auf unserer Webseite. Ihr findet die Links unten in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder sonstige Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne auch eine Mail an steilpass@online.de. Ja, und damit Abpfiff in Gerbeck. Und Leute, denkt dran, wichtig ist auch ein Platz.